Hörst du da was?
Yes.
Okay.
Kann alle mich hören? Da muss man ein bisschen lauter drehen anscheinend. Sie muss ganz laut reden. Ja. Alles gut. Ist das gut? Wir brauchen noch einen Moment, damit die Kinder einfach still werden. Es ist wunderbar, dass wir Kinder haben. Und das, was ich da besonders da bei unserem Treffen schätze, ist, dass alle Altersgruppen vertreten sind. Die ganze Breite. Also heute Morgen, Geschwister, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und es ist eine Wahrheit, die ihr alle kennt. Aber das ist eine Wahrheit, die so wunderbar ist, da kann man das nicht ergründen. Aber es ist wahr und das ist das Mysterium, dass Gott, der das Universum geschaffen hat, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, derjenige, der in Licht wohnt, er ist ein Liebhaber, der ganz gewaltige Emotionen hat. Er wohnt in ewige Gemeinschaft, Liebe und Freude, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und die Liebe der Dreieinigkeit ist kreativ und gibt Leben. Leben und Liebe. Und aus der Liebe der Dreieinigkeit hat Gott in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat dem Mann einen Willen, einen Verstand und Emotionen gegeben, damit wir ihn kennen können und ihn lieben können. Und nicht nur als Diener und Prediger. Er will uns intim kennen, als Kinder, Freunde und sogar wie eine Braut ihren Bräutigam liebt. Und das kommt mir fast skandalös vor, dass wir da Intimität mit solchen Kreaturen, die einfach so viel größer als uns sind. Aber wir müssen glauben, dass das wahr ist, weil die Bibel sagt immer wieder, dass Gott ist ein leidenschaftlicher Liebenspartner. Moses sagt uns, und da ist die deutsche Übersetzung, das hilft mir ein bisschen, weil es kommt einige Bibelstellen. Also leider kann ich das nicht ganz von hier lesen. Ihr könnt da sehen. Jesaja schreibt, das sehe ich besser, denn dein Schöpfer ist auch dein Ehemann. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und der Erlöser ist der Heilige. Und dann sagt Johannes, der Apostel, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und Johannes der Täufer sagt seinen Jüngern, wer der Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut. Nein. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. So sollen sie an meiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist aus Johannes 17. Und hier ist noch ein Mysterium. Die Liebe macht man verletzlich. Und das geht sogar für den Schöpfer des Universums. Die Liebe macht ihn verletzbar. Der Vater von allen kann auch Schmerz spüren. Gott kann auch Ablehnung erleben. Er kann missverstanden werden. Gott liebte Israel und er hat über sie getrauert. Er hat über die Ablehnung von Israel getrauert. Und da sieht man das immer wieder, dass er darüber klagt. Dass der Ehemann, die Israel liebt, ist abgelehnt worden. Und Jesaja sagt, wie die treue Stadt zu Hure geworden ist. Sie war voll recht. Vergisst auch eine Jungfrau ihren Schmuck, aber oder eine Braut ihren Gürtel? Und aus Jeremia, ich denke noch an dir, an deine Zuneigung, deine Jugendzeit. Ich kann nicht so schnell lesen. Ja, die Worte sind ganz schmerzlich. Die sind die Worte eines Gottes, der sich verletzbar gemacht hat. Gott kennt unsere Schwäche. Er hat uns erschaffen. Und er wusste vom Anfang an, was diese Liebe ihn kosten würde. Sehe, dem das Lamm Gottes ist geschlachtet worden. Jesus hat freiwillig den Preis unserer Versöhnung mit Gott bezahlt. Für die Liebe, die vor Jesus stand, hat er den Kreuz auch ausgehalten. Aber damit wir in die volle Intimität mit Gott eintreten können, müssen wir seine Emotionen verstehen. Er hat uns zu Freundschaft und zu Einheit berufen. Also von daher müssen wir seine Emotionen verstehen und mit trauen, wenn er trauen und uns freuen, wenn er sich freut. Stellt euch mal die Beziehung zwischen Mann und Frau vor. Wie ist das, wenn die Frau untreu ist? Der Ehemann liebt sie weiterhin, wie Gott uns liebt. Aber wie soll die Ehefrau reagieren? Soll sie nicht trauern über ihre Sünde? Ja, weil wenn sie nicht trauert, gibt es keine Möglichkeit, das, was kaputt gemacht ist, wiederherzustellen. Wie können die nochmal die Herzen eins werden, wenn die Ehefrau sich verweigert, den Schmerz des Ehemanns zu spüren? Also Schmerz über unsere Sünde ist der erste Schritt der Buße. Und Buße ist der erste Schritt in der Richtung Versöhnung. Und unsere Trauer bewegt, berührt Gottes Herz. Und er liebt diejenigen, die einfach bußfertig sind. Und er gibt uns die Gnade, damit wir auch Buße tun können. Ja, Buße ist der Weg, dass wir wieder die Intimität mit Gott finden. Und wenn wir gegen unsere Geschwister sündigen, dann bringt es nicht, wenn wir nicht wirklich, dass wenn es nicht uns leid tun, weil sonst können wir die Intimität nicht wiederherstellen. Also die Buße, das ist eigentlich, dass man einfach eine Veränderung in den Taten, in dem Verstand und das Herz spürt. Diese Trauer ist ein Auslöser für diese Veränderung und die Trauer Gottes öffnet das Herz von demjenigen, der auch beleidigt worden ist. Aber wie ist das, wenn wir nicht diejenigen sind, die direkt dafür verantwortlich sind, für die Sünde, über die Gott trauert? Hier im Wittenberg verbringe ganz viel Zeit mit der Sünden der Kirche und die Tragödien unserer gemeinsamen Geschichte. Also ich würde sagen, dass fast alle hier im Raum haben irgendetwas getan, um zu der Spaltung im Leib Christi beizutragen. Aber natürlich ist keine von uns persönlich dafür verantwortlich, für die große Spaltung in der Geschichte der Kirche. Also, warum verbringen wir so viel Zeit, indem wir rückwärts bei diesen Treffen schauen? Und die Antwort darauf ist, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind. Und das ist eine Geschichte, die Gott schon ganz lang geschrieben hat. Und wenn wir Gott lieben, dann ist seine Geschichte uns auch wichtig. Also die Geschichte ist für Gott, weil er zeitlos ist, ist sehr präsent. Und wir können das nur ganz schwach verstehen. Durch Jesus Christus ist die Gemeinde in eine bräutliche Beziehung mit Israel berufen. Wir sind aus der Liebesgeschichte entstanden, die mit Gott und Israel begann. Und wenn wir unsere christliche Geschichte sehen, dann sehen wir, dass die Nachfolger Jesus sind unserem Gott untreu geworden durch Habsucht, Immoralität, Unterdrückung der Nachbarn, Unglauben, Hass. Und die Sünde geht ja weiter zwischen Brüder und kommt dann auch in unsere Geschichte hervor, bis es anerkannt und getraut wird. Wenn wir tiefe Intimität mit Gott wollen, und dann ist die Intimität mit der Dreieinigkeit unsere einzige Hoffnung für Einheit untereinander. Wir sollen Geschichte verstehen, so wie er Geschichte versteht. Wenn wir mit Gott zusammentrauen, werden wir zu Gottes Freunde. Und wir sollen uns freuen über die Sachen, die ihn erfreuen. Und so schaffen wir Einheit, nicht indem wir die Sachen durchdenken. Also dann müssen wir einfach dann mit einbezogen werden in die Liebe der Trinität, damit wir da diese Einheit erschaffen können. Und einander lieben, so wie der Vater den Sohn liebt. Also ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen. Gegen Ende April ging ich auf eine Rüstzeit und habe mich zurückgezogen mit einer ganz engen Freundin von mir. Wir sind dann in Texas, ich glaube es war in der Wüste, 3 Tage der Stille. Kurz nach Mitternacht, am Samstag, April 23, bin ich aufgewacht und er hat mir gesagt, ja, komm mal. Entschuldigung, sie war am Strand. Sie ist eigentlich normalerweise ein Mensch, der Bergen liebt. Aber sie ging dann auf den Veranda und sie konnte dann den Vollmond sehen. Das war irgendwie fantastisch. Und das Licht hat getanzt. Und das hat mich zurückgebracht zu einem Bild, was ich am vorigen Tag gesehen habe. Es war ein tiefen blauen Himmel und Lichter haben da gestrahlt. Und ich hatte so eine tiefe Freude. Und ich wusste, dass der Herr mir seine Schöpfungskraft gezeigt hatte. Und ich habe seine Freude gespürt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass da wie ein junger Mann war, der seine Kraft gezeigt hatte. Und er hat das da vor seine Braut gemacht und ich habe es geliebt. Und dann bin ich wieder reingegangen und die Vision ging weiter. Und ich habe den Mond auf den Wellen gesehen und dann habe ich eine Säule des Feuers gesehen. Und Gott war in dem Feuer. Und das war orange und Gottes Gegenwart war ganz stark da. Und hat aus dem Feuer herausgeschaut und die Ägypten hatten total Panik. Und er hat auch aus dem Feuer mit glühender Liebe an Israel geschaut. Also dieser Rot- und Goldfeuer. Und da war auch ein Wind und er hat geblasen die ganze Nacht lang. Und da waren zwei Säulen. Und da haben wir gesehen, da wie der Mond wieder gespiegelt worden ist. Und ich habe die ganze Zeit mir das geschaut. Ägypter, dann die Israeliten. Und ich habe erkannt, dass das also einfach das Herrlichste, was in der Welt jemals gesehen worden ist. Und Israel hatte Gold an, weil das waren ihre Hochzeitsgewänder. Der Herr hatte Israel als seine Braut genommen und das war das Herrlichste, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe da meine Freundin Caroline gesagt, Gott hat Israel wie eine Braut geliebt und hat sein Herz gebrochen. Ich habe angefangen, einfach tief zu weinen, bitterlich zu weinen. Und die beiden, wir haben die ganze Nacht lang gesprochen und ich bin erst um 5 Uhr bin ich ins Bett gegangen. Es war schwierig, weil Gott hatte mir gesagt, dass ich um 6 Uhr aufstehen sollte. Und da bin ich aufgestanden und Gott hat gesagt, dass ich laufen sollte, einen Spaziergang machen soll. Also von daher bin ich aufgestanden und ich bin da, habe einen Spaziergang genommen und der Himmel war wunderschön. Es war ganz tiefe pinkfarbig und die Wellen sahen gelb aus. Und ich habe da gestanden und habe mir die Sonne angeschaut. Und dann ist ein Mann vorbeigekommen. Und er ist, war an mich vorbeigegangen und ist dann zurückgekommen, hat mich angeschaut und gesagt, ist herrlich, oder? Und ich hatte da Tränen in den Augen und ich habe gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, das ist der schönste Tag des Jahres. Und dann habe ich gewusst auf einmal, was das war für ein Tag und es war Pesach. Ich wusste nicht, dass das Pesach war. Ich hatte nicht dran gedacht. Ich wusste es nicht. Aber es war ein herrlicher Tag. Und ich hatte erkannt, dass ich da während den Sonnenaufgang gegangen bin, so wie die Israeliten da für den ersten in dem ersten Tag ja, reingegangen. Ja, das hat mein Herz eine Liebe für Israel erfüllt. Und ich würde mit Gottes Liebe für seine Braut erfüllt. Und ich konnte mir das kaum vorstellen, dass Gott sich so verletzbar machen würde, dass er sogar unsere Ablehnung aufs Spiel gesetzt hätte oder er ist auf dieses Risiko eingegangen, dass wir ihn ablehnen. Also, was machen wir? Wie trauen wir gut? Ich spüre, dass in der westlichen Kirche, also bestimmt in Amerika, wir haben diese Fähigkeit zu trauen verloren. Das ist vielleicht noch eine Konsequenz davon, dass wir uns von unseren jüdischen Wurzeln getrennt haben. Also unsere Einstellung und Umgang mit Schmerz ist nicht Trauer. Stattdessen denke ich, da können wir zwei Worte dafür verwenden. Erstmal klinisch. Also wir stellen eine Diagnose und dann schneiden wir die Quelle des Schmerzens aus. Oder wir lassen uns Medikamente verschreiben, damit wir vertuschen, dass der Schmerz da ist. Und das Zweite ist zynisch. Wir entscheiden uns, dass wir uns mit diesem Schmerz mitleben müssen, so sehr, dass wir das dann auch auf die anderen weitergeben, wenn die uns verachten oder sagen, dass die Hoffnung auf die Heilung haben. Und in der Schrift sehen wir, dass Gott nicht so eine Reaktion hat. Er schneidet einfach nicht die Quelle des Schmerzens raus und entsorgt das. Er versucht das nie irgendwie zu vertuschen oder auch irgendwie zu vermindern. Nein, stattdessen akzeptiert er den Schmerz und er trauert. Und ich möchte, dass wir lernen, über Trauern lernen von drei messianisch-jüdischen Freunden. Also erstmal Dr. Richard Harvey, der hier bei uns dabei ist, Yeshua, der auch bei uns dabei ist. Und zum Schluss Dr. Jonathan Kaplan, der ist ein Rabbiner in meiner Heimatstadt, ich habe das Vorrecht gehabt, ihn kennenzulernen. Er ist nicht mit uns, aber ich habe mich mit ihm vor dem Treffen zusammengekommen und habe diese Lehre mit ihm besprochen. Erstmal Richard Harvey. In Volkenroda, das erste Mal, dass ich mit Richard getroffen habe, habe ich gefragt über die Tradition des Klavens. Und am nächsten Tag hat er darüber in seiner Rede gesprochen und das war sehr hilfreich für mich. Und also diese Tradition des Klagens, also das heißt, wir warten auf die Erlösung. Das heißt, wir argumentieren auch mit gut und schlechten Theologie. Das ist nicht damit gemeint, dass wir die intellektuelle Fragen lösen, was der Ursprung des Leidens ist. Also, aber es hilft. Und danke, Richard, dass du uns das erzählt hast. Entschuldigung. Also, der nächste ist Yeshua. Da können wir von Stellen in den Evangelium, wo Jesus über Trauer gesprochen hat. Ich will sieben Handlungen des Trauens herausstellen. Und das sind eine oder andere davon, die Ihnen vielleicht euch vielleicht helfen wird, da in diesem Trauer reinzukommen über die Spaltung im Leib Christi. Also erstmal gesegnet sind diejenigen, die trauern, weil die werden getröstet werden. Also wenn man in diesen Trauer hineinkommt, dann ist man offen dafür, dass Gott einem tröstet. Es ist nicht eine Handlung, es ist ein Prozess. Es ist wichtig, alle Trost abzulehnen, außer Gottes Trost. Also das Erste ist, alle Trost ablehnen, außer Gottes Trost. Und das Zweite, das ist ein Kapitel von einem Buch, das heißt Disziplin von Klagen. Und das ist von einem aus Afrika und einem afrikanischen Land und Amerika geschrieben. Die sind sehr tiefe Worte in einer Welt, wo man einfache Wege zum Trost gefunden hat. Der Schrei von Rahel Da hört man, man kann nicht leugnen die Tiefe des Leidens in dieser Welt. Und sie lehnt ab alle Sachen, die in Richtung, können wir nicht alle einfach im Frieden miteinander leben. Ja, und sie verweigert einfach, wir nehmen das Leiden nicht ernst. Aber sie nimmt dieses Leiden bis in dem Innersten auf. Und Matthäus 17, als Jesus und seinen Jüngern vom Berg herunter kamen, und da war ein Mann, der auf die Knien vor Jesus ging, und er sagt: Herr, erbarme dich über meinen Sohn. Er fällt ganz oft in dem Feuer. Und die Jünger, ich habe ihn zu den Jüngern gebracht, aber die konnten nicht heilen. Und Jesus hat gesagt: Der ungläubige Generation, wie lange werde ich bei euch sein? Bring den Sohn zu mir. Also die zweite Handlung ist, dass wir den Frust zum Wort bringen, dass die Gemeinde einfach keine Kraft hat. Ja, wir müssen vorsichtig sein, dass wir unseren Frust dann hauptsächlich zu Gott bringen. Also Johannes 11, als Jesus in der Stadt Bethanien kam, lag Lazarus im Grab, also schon 4 Tage lang. Und Jesus war in seinem Geist tief betrübt. Also die dritte Handlung ist: verändere deinen Standort, damit du dich dem Schmerz nähern kannst. Das ist sehr wichtig. Und das heißt, dass schon eine physische Veränderung des Standortes. Wir haben es gemacht. Wir sind alle hierher gekommen. Und wir sind sehr nah zu der Quelle des Schmerzes gekommen. Und ich denke zum Beispiel an anderen, die Reise nach Buchenwald. Das heißt, verändere dann deinen Standort, dass du näher zu der Quelle des Schmerzens kommst. Also Jesus ist zu Bethanien hingegangen. Also er hat seinen Standort gewechselt. Und vierter, Jesus sagte zu den Juden: Wo habt ihr die Lazarus gelegt? Und da ist er hingegangen. Also da nähert er sich noch näher zu der Quelle des Schmerzens. Also er geht da zu dem Grab hin. Und ich denke, das ist sehr schön. Die Schwestern aus Darmstadt haben diese ganz kostbare alte Bibel und Menorah hierher gebracht, damit wir die bei dem Treffen dabei haben können. Und als wir die Bibel hochgebracht haben gestern, ich habe als Schwester Letizia gesagt, wenn ich nach mir würde ich das Johannes 17 aufschlagen. Aber wir konnten das nicht machen, weil sonst einfach vom Gleichgewicht her die Bibel hätte umgekippt, war es zu weit hinten. Und dann hat Prophet Schwester, ich glaube es ist Damiane, gesagt hat, dann öffnen wir das auf Jesaja 53. Also da, wo es da um den Mann des Leidens geht. Also so ist die Bibelstelle jetzt, wo es auf ist. Also Jesus kam, hat sich der Stadt Jerusalem genähert. Er hat darüber geweint und gesagt: Wenn ihr nur den Tag erkannt hättet, den ihr Frieden gebracht hättet, aber jetzt ist das von den Augen verborgen. Also vierte Handlung. Schaltet eure Vorstellungskraft ein. Jesus hat das gemacht. Er hat sich vorgestellt, was die gemacht hätten, wenn sie das gewusst hätten. Also es heißt, er denkt, er sagt, das wäre gewesen, aber jetzt ist das verschollen. Und das ist eine sehr kraftvolle Art und Weise, indem wir in den Trauer uns hineinwirzen können. Also indem wir uns fragen, was ist verloren gegangen? Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, ein Schlüssel, dass die Welt weiß, dass er von Gott ist, ist die Einheit der Kirche. Wie viele Seelen sind durch die Jahrtausende verloren gegangen sein, weil die Kirche, Leute die Kirche angeschaut haben und haben gesagt, ja, das kann nicht sein. Also stellt euch vor, was verloren gegangen ist. In der Vergangenheit wird es kommen, wenn die Feinde euch an allen Seiten umzingeln werden. Da können wir uns vorstellen, was auch in der Zukunft verloren gehen wird und auch darüber trauen. Wie Amy gesagt hat, Vergangenheit und Zukunft sind eins für den Gott, der war und ist und auch in Zukunft kommen wird. Ja, und das, was Jesus damals prophezeit hat, ist auch zustande gekommen. Und die werden nicht einen Stein auf dem anderen hinterlassen, weil ihr das nicht... Ja. Und Jesus sieht da, was Vergangenheit ist und was in der Zukunft ist. Und er hat keine Angst, da reinzugehen, was verloren ist. Jetzt Markus 2. Jesus hat gesagt, dass die Gäste des Bräutigams fasten nicht, wenn er dabei ist, aber der Zeit wird kommen, wenn er von ihnen geht und dann werden die fasten. Also dann haben wir schon eine Tradition, dass Fasten auch eine Art ist, Trauer auszudrücken. Also die fünfte Handlung ist, vom Essen zu fasten. Also natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten zu fasten. Aber es gibt etwas, wenn wir vom Essen fasten, dass unser Körper ist damit einbezogen. Und wir werden da am Samstag mehr darüber reden. Und also eine von den Handlungen, die wir in den 500 Tagen machen, vom Ende dieses Versammlung bis zu 31. Oktober 2017, also 500. Jubiläum, also eine der Handlungen ist Fasten. Also George Miley und anderen werden darüber sprechen, was das heißt, in den 500 Tagen zu fasten, weil natürlich kann man nicht 500 Tage lang nicht essen. Also hier haben wir jetzt eine neue, Johannes 16. Ihr werdet weinen, wenn ich weggehe, aber in dieser Welt jubelt ihr. Also der sechste ist dann zu weinen. Also ich erinnere mich in Ottmaring als Verena, die katholische Kirche zur Zeit von Luther, da haben wir am Ende einfach da in Stille gesessen und dann kam ein Schrei hoch. Und das war wirklich ein hörbares Schreien. Also habt keine Angst, dass die Tränen Gottes durch euch fließen. Lasst das zu. Und dann fährt er fort, Jesus, eine Frau, die gebärt, hat viele Schmerzen bei der Geburt. Aber danach vergisst sie die Schmerzen aufgrund der großen Freude. Und auf derselben Art und Weise werdet ihr Herzen volle Freude sein und keiner wird euch diese Freude berauben können. Ja. Also trauern dauert die Nacht, aber in den Morgen kommt die Freude. Also Jesus hat Petrus, Jakobus und Johannes mitgebracht. Und er war im tiefen Trauer, das ist im Garten Gethsemane. Also mein Herz ist vom tiefen Trauer überführt und Leiden überführt. Also Handlung Nummer 7 heißt: Suche Begleiter, findet die deinen Vertrauten. Und er hat die auserwählt, damit sie da in diesen Trauern hineinkommen. Und das ist das größte Trauern, das Leiden, das man jemals erlebt hat. Und er hat gesagt, wachet. Und dann ging er ein bisschen weiter und er ist hingefahren und hat gebetet. Ja, Herr, wenn es möglich ist, Nimm diesen Schmerz von mir. Also es ist wichtig, dass wir einfach auch begleiten suchen, aber dann auch Zeiten, wo wir allein sein mit Gott suchen. Also man muss wissen manchmal, ob das dran ist, mit Freunden zu sein oder einfach allein mit dem Herrn zu sein. Also wir sollen lernen, dass wir gut trauern. Wir sollen alle Trost aus Gottes Trost ableiten. Wir sollen unseren Frust über die Machtlosigkeit der Kirche ausdrücken. Also das Dritte ist, wechsel deinen Standort, damit du näher zum Schmerz kommst. Also dann vierte die Vorstellungskraft, stellt euch vor, was verloren gegangen ist, was verloren gehen könnte. Fünfte, Fasten. Sechste, weinen. Und siebte ist suchen Mitgefährten und oder suchen das Alleinsein mit Gott aus. Ja, und für uns Westler, es kann sein, dass wir eine Genehmigung brauchen, um in diesen 17 Aktivitäten hineinkommen. Jesus gibt uns diese Genehmigung. Und ein Grund, warum wir dieses Trauern abgelegt haben, weil es manchmal sein kann, dass das einfach nicht dran ist jetzt oder einfach die Art und Weise einfach unangebracht ist. Weil zum Beispiel bei Jesus, bei Lazarus, bei dem Mädchen, die da vom Tode auferweckt worden ist, und die haben da ganz laut geschrien. Und als er gesagt hat, sie ist nicht tot, sie schläft, da haben sie ihn ausgelacht. Und dann ist er dann nur mit den Eltern und die drei Ängsten reingegangen und hat dann gesagt, kleines Mädchen, steh auf. Und sofort ist sie aufgestanden und ist um den Haus rumgegangen und alle waren erstaunt. Also hier sehen wir, dass eine Art von Trauern, das unangebracht war, aber manchmal gibt es auch ein unangebrachtes Nicht-Trauen. Und das ist die größere Gefahr für uns. Also, da ist die wir haben da die Musik gespielt und er hat nicht getanzt. Das ist diese Stelle. Und wir haben das Klagelied oder das Lied des Toten gesungen, ihr habt nicht getraut. Also wenn die Einladung kommt von Gott, dass wir in diesen Schmerz hineinkommen sollen, ist das unangebracht, wenn wir nicht trauern oder leiden. Also ich glaube, wir sollen mehr Angst haben, dass wir einfach nicht trauern, wenn es dran ist, dass wir Angst haben sollen, dass wir auf eine falsche Art und Weise trauern. Und hier komme ich jetzt auf meinen messianischen jüdischen Freund Dr. Jonathan Kaplan. Er hat mir ein Papier, das er für den Harvard Theologischen Rückblick über Paulus geschrieben hat. Und das ist 2. Korinther Kapitel 7. Und ich glaube, das ist gut, dass ihr das diese Woche lest. Und Rabbi Jonathan hat geschrieben, dass diese Erfahrung vom Leiden und Trost ist nicht für Paul etwas Unnatürliches, sondern es sind diese Erfahrungen von Leiden und Trauer, die alle wichtigsten Facetten der Versöhnung sind. Er sagt, dass die Tod und Auferstehung von Jesus ist die einzige Antwort auf diesen Trauer, das Paulus gespürt hatte. Und hat Paulus geholfen, in diesen Schmerz hineinzukommen und auch die Korinther dazu eingeladen, in diese Errettung, die geht vom Tod ins Leben. Und für Paulus der Trost ist Gottes Werk, um dieses Leiden und Trauern ein Ende zu machen. Und Trost ist ein Teil von diesem Prozess der Versöhnung und Erlösung, damit die Korinther wieder in den gemeinsamen Arbeit von Paulus kommen könnte. Also Ich komme da zum Schluss. 2. Korinther 7, Vers 10. Also, 2. Korinther 7, Vers 10. Also, denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu beendende Buße zum Heil. Und wir kommen jetzt zu einer Zeit der persönlichen Reaktion. Da hast du eine Zeit, in den Raum zu gehen oder einfach draußen zu gehen oder in einem anderen Räumen, damit du mit Gott sein kannst. Wir wollen uns dann schon wieder um 11 Uhr treffen. Also wir haben da hier das ganze Zentrum. Also hab keine Angst, da in anderen Begegnungsräumen zu gehen, die einfach auf sind und da. Aber ich möchte, dass ihr für die nächste Stunde einfach still sein seid. Das Problem ist, dass wir haben auch Kaffee und Kuchen da. Also natürlich hat man dann menschlich das Tendenz, einfach sich da zusammenzukommen und darüber zu sprechen. Aber ich glaube, dass diese Zeit ganz wichtig ist und Wegweisung für die nächsten Tage. Also von daher, wir wollen da wirklich in diese tiefe Wasser, die Gott für uns hat, hineinkommen. Also komme, Heiliger Geist.